Unser neues Hochhaus ist aber vielleicht eines der ersten, was wirklich dieses Hochhausleitbild versucht anzuwenden. Wir haben ungefähr 70% unserer Hauptnutzung. Das sind Büros, das sind moderne Arbeitsflächen, das, was wir kennen. Aber wir haben darüber hinaus einen Sockel dieses Gebäudes, 30% der Flächen. Der soll eben andere Nutzungen haben. Ja, es geht um Multifunktionalität. Es geht darum, dass diese Gebäude belebt sind. Ein Workshop-Verfahren gemacht, zusammen mit dem Stadtbezirk und der Senatsverwaltung. Das Ganze läuft jetzt 2 Jahre und wir werden jetzt langsam natürlich ungeduldig. Ja? Wir sind nach 2 Jahren, wir haben es noch nicht geschafft, in das richtige Verfahren einzusteigen.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Das Hochhaus an sich ist kein Selbstzweck. Oliver Fuchs von HB Reavis arbeitet mit seinem Team am Sentry Tower an der Janowitzbrücke. Grund genug für einen gemeinsamen Podcast also. Oliver Fuchs spricht mit mir über das Workshop-Verfahren, die Wünsche der Nachbarn, das Hochhaus-Leitbild Berlins. Er beleuchtet das Image von früheren monokausalen Bauten, verrät, welches neue Hochhaus er unbedingt sehen will, definiert die Wechselwirkung zwischen Funktion, Nachbarschaft und Nutzung. Wenn es um Hochhäuser geht, muss es um ihren ikonischen Charakter und damit um die Bedeutung der Architektur gehen. In diesem Fall auch um den Entwurf von Dorte Mantrup. Kein Haus sollte lediglich ein Denkmal für Gestaltungskraft des Architekten sein, denn das würde nicht reichen, sagt Oliver Fuchs und zieht damit wieder auf die urbane Funktion ab, auf den Willen zu gestalten. Auch wenn Oliver Fuchs in Deutschland eine Angst vor Veränderung wahrnimmt und lieber die Lust entfachen will, einer Stadt beim Wachsen zuzusehen. Eigentlich war der Sentry Tower als Hauptthema des Podcastes gedacht. Doch nach einer Führung durch das Distrikt haben wir spontan über dieses HB Reavis Projekt noch ein wenig gesprochen. Immerhin ist es das deutschlandweit erste mit einem Good Mobility Vollzertifikat in Platin. Wie immer, die Hauptstadt bietet spannende Themen, der Immobilieros-Podcast auch. Anregungen und Wünsche gern an mich senden. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit Oliver Fuchs. Im Immobilieros-Podcast zum ersten Mal begrüße ich sehr herzlich Oliver Fuchs von HB Reavis, verantwortlich in Deutschland für Development.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
So, jetzt bereite ich mich ja immer ganz akribisch auf die Podcasts vor und eigentlich wollen wir über Hochhäuser reden. Mhm. Sie waren aber so freundlich und haben mir gerade eine halbstündige Führung gegeben durch das Distrikt mitten in Berlin. Ein sehr, sehr schönes Projekt und ich würde Sie jetzt mal ganz kurz bitten, also es gab jetzt ganz, ganz viel Input. Also erstens, es ist ein Neubau mit denkmalgeschützten Hallen auf dem Gelände, was früher ein Schlachthof war.
Das ist genau richtig, ja. Also das District ist für uns als HB Reavis das erste Projekt, was wir in Deutschland eben wirklich umgesetzt, gebaut haben, was wir vermieten und was wir auch selber betreiben. Besteht aus einem Neubau, 50.000 Quadratmeter, moderne Büroflächen, grün, flexibel, so wie wir das eben alles auch wichtig finden und eben noch historischen Hallen, die wir eben denkmalgerecht saniert haben und neuen Nutzung zugeführt haben.
So, jetzt habe ich aber dann noch zwei ganz andere Fragen. Zum einen gibt es hier noch ein wirklich sehr, sehr coole Graffitis, wo ich wirklich sehr, ja, also wenn man hier so angelaufen kommt von der Straßenbahnhaltestelle, läuft man auf eines direkt zu. Jetzt haben Sie mir gerade den Hintergrund erklärt und ich würde gerne alle Hörer daran teilhaben lassen, weil es ist einfach zu schön.
Vielen Dank. Nein, das sind tatsächlich Dinge, die wir hier gefunden haben. Ja? Also als wir die Hallen übernommen haben, waren die in einem sehr, 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 sehr schlechten Zustand. Die haben 10 Jahre leer gestanden, nicht mehr genutzt worden. Und wir haben aber festgestellt, dass eben diese Zeit auch ihre Spuren hinterlassen hat, unter anderem eben die Graffitis. Und wir sind dann mit Kimmo Dixon, einem Street-Art-Künstler hier aus Berlin, durchgegangen als eine der ersten Aktionen und haben geguckt, was davon erscheint uns irgendwie wertvoll, ja, was hat Relevanz und haben dann tatsächlich 10, 12 Stücke, ich sag mal, kuratiert. Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber haben die haben einen Namen, wir wissen, wer die gemacht haben. Wir haben die durch die gesamte Bauphase durch erhalten und zum Teil auch wiederhergestellt, weil wir finden, das erzählt auch so ein Stückchen der Geschichte dieser Hallen. Und tatsächlich kriegen wir da oft ein sehr, sehr positives Feedback für und das freut uns dann, weil das, ja, die Dinge sind authentisch, ne? Sind eben echt, sie waren hier Und sie prägen den Charakter, denke ich, auch heute.
Ja, das Erste, was mir da aufgefallen ist, da wurde ich dann vorhin auch darauf hingewiesen, dass da extra die Fenster ausgespart wurden, damit das Graffiti erhalten bleiben kann.
Genau, es ist eben da, wo es ist. Ne? Also wir können es ja jetzt nicht abmachen und woanders hin tun. Und wir haben tatsächlich auch mit dem Denkmalschutz uns da ein bisschen zusammengesetzt und haben da Lösungen für gefunden.
Und der Denkmalschutz war bestimmt, am Anfang hat er gedacht, was wollen die denn jetzt hier?
Genau, genau.
Was machen
also,
die denn da?
Ja, wobei vom Prinzip her einfach, also wir haben halt von Anfang an gesagt, wir wollen auch diese Nutzungsschicht so ein bisschen erhalten, die Störung, die eben die Zeit in die Dinge reingebracht hat. Ne? Es gibt manchmal irgendwelche komischen viereckigen Öffnungen oder große Träger, die da gar nicht hingehören. Und wir haben gesagt, die Dinge gehören aber für uns auch dazu und auch diese Störungen gehören dazu und dies, denke ich, prägt den Charakter eigentlich auch ganz gut heute.
So, und dann las ich im Vorfeld, das Distrikt ist deutschlandweit das erste Projekt, was mit dem Good Mobility Vollzertifikat in Platin ausgezeichnet wurde. Also heißt, da steckt ein Mobilitätskonzept dahinter. Jetzt kennen wir ja alle die großartigen Reden über Mobilitätskonzepte. Auch hier haben Sie mir jetzt einen Einblick gegeben. Ja, also die Tiefgarage war mal zweigeschossig und für wie viele Autos?
Für 300, also 350 Stellplätze, ein ganz klassisches Gebäude war das damals.
Und jetzt, ne, ist es?
Jetzt ist es ein modernes Bürogebäude, was eben ganz andere Anforderungen erfüllen muss in dem Bereich. Und das war auch das Schwierigste, dass wir am Anfang eigentlich erstmal überlegen mussten, wie kommen die Leute, die hier arbeiten, wie kommen die eigentlich wirklich her? Also es gibt auch keine Daten damals. Ne? Es gab irgendwie eine alte, ich glaube Model Split heißt das immer, diese Untersuchung. Und die war von 2012 oder sowas. Wir haben uns dann selber hingesetzt, haben überlegt für unsere Mieter, was müssen wir denen anbieten, damit ihre Mitarbeiter hier eben auch eine gute, komfortable Lösung finden. Und inzwischen ist es so, wir haben jetzt also ein Drittel der Tiefgaragen komplett für eine andere Nutzung umgewidmet, einen großen offenen Raum. Und ansonsten haben wir eine Fahrrad- und eine Autogarage. Wir haben 850 Fahrradstellplätze mit Duschen, Umkleiden und sag ich mal, einer eigenen Rampe und eben auch noch verschiedenen Lösungen, um es angenehm zu machen, Reparaturstationen und vieles mehr. Und wir haben 140 Pkw-Stellplätze. Und das alles hat sich jetzt, können wir ja sagen, das Gebäude ist inzwischen voll vermietet, hat sich gezeigt, dass das so ungefähr richtig war, was wir uns da überlegt haben. Also.
Ja, und vor allen Dingen unfassbar sauber, ordentlich, es riecht gut, es ist fast taghell in beiden Ebenen, was mir ein sehr gutes Gefühl von Sicherheit gibt. Und Haberi-Jahwes hat auch noch zusätzlich was selbst entwickelt für die Fahrradgarage.
Ja, also erstmal vielen Dank, dass das auch so aufgefallen ist, weil das war wirklich ein Anliegen von uns, dass wir die Räume so planen wollten, dass man eben sich dort wirklich wohlfühlt, weil wir haben das inzwischen auch gehört von so Mobilitätsforschern, dass es eben ganz viel darum geht, dass die ersten 10 Sekunden, wie gut die funktionieren und wie wohl man sich eben fühlt oder wie komfortabel die Sachen sind, die entscheiden oft darüber, welche Art der Mobilität wir am Ende wählen. Und insofern, und uns war es eben wichtig, dort auch wirklich eben angstfreie Räume zu schaffen in jedem Fall. Das zweite Thema, ja, das ist auch ein bisschen aus der Not entstanden, dass es gar keine bessere Lösung eigentlich gab zu dem Zeitpunkt. Wir haben, uns war klar, wir wollten für Fahrräder auch eine Lösung schaffen, wo es eben möglich ist, ein gutes E-Bike eben auch aufzuladen, vielleicht auch selber dort eben direkt anzuschließen, dass man eben nicht das schwere Schloss mittragen muss. Und wir haben auf dem Markt uns umgeguckt und es gab einfach nichts. Ne? Es gab so Lösungen, sag ich mal, für Außenraum, die dann eben sehr robust, sehr teuer, sehr aufwendig waren. Und es gab eben so einmal gebastelte Lösungen für den Heimbedarf mit einer Steckdosenleiste einfach nur. Und wir haben eben dieses, unsere Komfortparken nennen wir das, entwickelt. Das sind eben Stellplätze, wo man eben ein E-Bike laden kann, wo man es anschließen kann, alles mit Karte, mit App in unserem Gebäude und dazu zu dem Paket, was man dann eben als Mieter hat, gehören eben Duschen, Umkleiden und so weiter dazu. Und ja, es gefällt unseren Mietern, sage ich mal. Es gefällt denen, und Mieter meine ich damit eigentlich die Leute, die es wirklich eben nutzen. Ne? Also nicht der den Mietvertrag unterschreibt, sondern die Leute, die jeden Tag eben hier sind. Und wir selber sind ja jetzt auch inzwischen hier in unser eigenes Projekt eingezogen und wir nutzen es auch selbst.
Mhm. Also wirklich sehr, 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 sehr schön funktioniert alles über eine hauseigene App, wo also neben dem Türöffner, dem Duschenöffner, ich habe auch gerade gelernt, dass die Schränke wo man sich dann umziehen kann, wenn man mit dem Fahrrad verschwitzt oder in den Regen gekommen ist, noch besser. Die sind an eine Lüftung angeschlossen. Erklären Sie mal ganz kurz.
Ja, das ist eine sehr schöne Idee und an der Stelle von unserem Architekten, vom Herrn Pudewill hier, von Gevers Pudewill, das Architekturbüro, mit dem wir das Gebäude zusammen geplant haben. Die da, glaube ich, aus Hamburg, wenn ich mich richtig erinnere, mitgebracht hat, weil da ja das Wetter auch bekanntermaßen durchaus mal ein bisschen stürmisch und nass sein kann. Und das ist total simpel, aber sehr effektvoll. Ne? Dadurch, dass die Abluft einmal durch den Schrank gezogen wird, die wir sowieso im Raum haben, ja, und sowieso entsorgen müssen, sind die Klamotten, wenn man abends kommt, eben eher mal auch trocken als nass. Und das ist sehr angenehm, ja.
So, jetzt haben wir genügend über das Distrikt gesprochen und über Mobilität. Zum Abschluss die Frage, also sowas wie hier habe ich jetzt in der Art auch noch nicht gesehen. Also so eine Fahrradparkgarage, wo auch eine eigene Rampe und da gibt es oben Glastüren, wo so ein Fahrrad drauf ist und das geht dann ganz schön auf und so, wenn man Zugang hat. Herr Fuchs hatte nämlich vorhin kurz mal keinen Zugang. Egal. Hinken wir da hinterher? Also beobachten Sie das, wenn Sie unterwegs sind in anderen Ländern? Haber-Jahwes ist ja auch eher europäisch aufgestellt.
Wir sind da, glaube ich, zumindest in Berlin sind wir, glaube ich, für Deutschland relativ weit vorne, muss man mal klar sagen, weil natürlich die urbane Dichte, die Möglichkeit mit Fahrrad, mit öffentlichem Nahverkehr auch nochmal eine andere ist, als wenn Sie jetzt Projekte immer in kleineren Orten haben. Und wir denken jetzt immer ganz stark wirklich vom Bedarf. Ne? Es macht ja auch keinen Sinn, Lösungen einfach irgendwo hin zu implementieren, wo es nicht funktioniert oder wie Leute das nicht nutzen können. Ich glaube, dass wir in Berlin schon sehr, sehr gut und gute Ansätze für die Verkehrswende haben und auch sich wirklich was tut, und zwar wirklich im Verhalten. Ja, unsere Verkehrsräume sind oft nicht drauf eingerichtet. Ja, zum Beispiel zu unserer Fahrradgarage, hier muss man ganz ehrlich sagen, es führt eine Straße dahin, die hat Kopfsteinpflaster. Ja, das ist so, ja, das, und da beißt es sich dann, ne, 850 Fahrradstellplätze und jeder fährt über dieses olle Kopfsteinpflaster rüber. Aber ich glaube, insgesamt, wir sind da in Berlin sehr weit vorne. Wir sind, sicher gibt es skandinavische Länder, die das wesentlich besser machen. Ja, Holland sowieso, Holland seit vielen Jahren. Und wir haben immer noch das Primat des Autos, was eben, glaube ich, wirklich auch unsere Städte zum Teil prägt in einer Art, dass es eben für Fußgänger, Radfahrer viel zu wenig Platz gibt, für Kinder, für alte Leute. Und das ist nicht gut. Und insofern ist immer ein bisschen die Frage, wo man hinguckt. Wenn man da hinguckt, würde ich sagen, ja, wir hinken hinterher. Ja, es geht mehr. Ich freue mich so, wenn ich mal durch Paris oder irgendwo bin und sehe, wie sich diese Stadt verändern kann. Und dann komme ich nach Berlin zurück und denke, naja, es geht ja was voran, aber es ist eben auch, ja, es ist auch mühsam. Und es ist so kleine, losgelöste kleine Teilstückchen, die dann irgendwie mal ganz, ganz gut sind. Es gibt aber auch natürlich andere Länder, wo es noch wesentlich weniger ist. Ne? Und gerade wir sind ja wirklich europäisch breit aufgestellt. Ich denke, London ist ganz weit vorne von den Orten, wo wir unterwegs sind, im ganzen mittel- und osteuropäischen Bereich. Die Kollegen kommen auch gerne mal her und gucken, was wir hier so machen. Ne? Also wir sind so in der Mitte irgendwo.
Das ist
auch
okay. Ganz gut. Gut, das ist ja schon mal nicht so ganz schlecht. So, jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, aber da kann ich ja auch gleich wieder mit dem Distrikt hier anfangen. Also Challenge ist große Straße. Und man müsste sozusagen, wenn man von der großen Straße kommt, quasi einmal fast um das ganze Gelände drumherum laufen, um in das Gelände reinzukommen. Also haben Sie sich überlegt, total schlau, bauen wir mal eine kleine Treppe und öffnen da mal ein Stück Mauer. So, also, wo die Treppe landet, das ist Ihr Grundstück, die Mauer gehört
dem Land Berlin.
Und die Straße gehört dem Bezirk.
Genau.
So, davon. Also das ist wirklich eine mini kleine Brücke. Gerne mal herkommen und sich angucken. Die Genehmigung hat wie lange gedauert?
5 Jahre haben wir damit. Also über 5 Jahre, ehrlicherweise, muss man sagen, gekämpft. Und es ist Teil nochmal dieser Mobilitätsidee, die sozusagen nicht nur auf Fahrräder setzt, um das vielleicht auch nochmal ganz klar zu sagen, sondern die wirklich sagt, wir schaffen für Autofahrer eine gute und sehr komfortable Lösung, für unsere Fahrradfahrer, für die Fußgänger eben auch. Und an der Stelle geht es um die Verbindung zum öffentlichen Nahverkehr. Es ist einfach eine ganz kleine Abkürzung, ja, für den täglichen Bedarf, um zur Straßenbahn oder zur S-Bahn hier zu kommen, an der Landsberger Allee. Und es war das vertraglich Komplizierteste, was wir an diesem ganzen Projekt hier lösen mussten mit den ganzen Beteiligten. Und ja, 5 Jahre hat es gedauert. Aber es ist, denke ich, ein Erfolg, weil man sieht, also wie viel es benutzt wird. Ne? Und es ist wirklich einfach täglicher Komfort. Ja? Es wäre ein Umweg von über 100 Metern, die jeder laufen müsste, jeden Tag. Und insofern, ja. Und diese, aber das war auch vielleicht eines dieser Themen von den von dem Good Mobility Council, die uns da drin bestärkt haben, nochmal, dass sie sagen, es ist wirklich gut, dass ihr euch wirklich um alle kümmert. Ja? Dass ihr nicht nur eine Lösung bringt für eine Sache, sondern dass ihr wirklich versucht, für alle diese verschiedenen Verkehrsbereiche eben Lösungen anzubieten.
So, jetzt waren wir bei Genehmigungszeiten. Darauf wollte ich hinaus, weil wenn wir über Hochhäuser reden, sind ja 5 Jahre wahrscheinlich...
Ja, warum eigentlich?
Ein Klacks.
Nein, also wirklich, die Frage ist ein ganz bisschen, natürlich ein bisschen provokant und ein bisschen ernst gemeint, aber warum ist 5 Jahre eigentlich zu viel? Ne? Also wir reden ja zusammen über ein Vorhaben, über ein konkretes Vorhaben, das heißt Central Tower, das ist ein Hochhaus an der Janowitzbrücke hier in Berlin. Und wir sind vor 2 Jahren, haben wir begonnen an diesem Projekt. Wir haben das Projekt damals erworben. Das gibt ein bestehendes Projekt für ein Hotel an dieser Stelle. Das geht auf einen Architekturentwurf, glaube ich, 2006. Ich weiß es nicht ganz, ungefähr aus diesem Zeitraum zurück. Städtebauliche Planung, glaube ich, Kühn-Malvezzi damals und auch Gevers-Pudewill, übrigens dieselben Architekten wie hier, haben dann dieses Hotelprojekt geplant. Das ist auch soweit alles okay. Aber wir haben uns eigentlich dann doch relativ schnell gefragt, das ist ein Grundstück in sehr zentraler Lage mit einer perfekten Verkehrsanbindung. Ja, es gibt die U-Bahn, die fährt direkt 1,50 Meter neben unserem Grundstück unter der Erde. Es gibt die S-Bahn Ost-West-Richtung und wir haben uns gefragt, ist das wirklich die richtige Nutzung und ist das auch, sage ich mal, angesichts, dass unsere Stadt wächst, dass Berlin größer wird, dass wir Wohnraum, dass wir Arbeitsflächen brauchen und so weiter, ist das wirklich die richtige und ausreichende Nutzung dieses Grundstücks oder hat das nicht eigentlich mehr Potenzial? Ne? Bevor wir eben überlegen, immer am Rande der Stadt in Brandenburg und überall noch mehr zu bauen, sollten wir solche Stücke nicht auch wirklich angemessen nutzen. Und um das zu machen, um das rauszukriegen, haben wir ein Workshop-Verfahren gemacht, zusammen mit dem Stadtbezirk und der Senatsverwaltung. Das Ganze läuft jetzt 2 Jahre und wir werden jetzt langsam natürlich ungeduldig. Ja? Wir sind nach 2 Jahren, wir haben es noch nicht geschafft, in das richtige Verfahren einzusteigen. Das war ja die Frage eben Genehmigung. Also der nächste Schritt ist ein vorhabenbezogener Bebauungsplan. Und wir hoffen, dass wir jetzt den nächsten, sag mal, positiv vorankommen. Wir haben auch politische Beschlüsse dafür. Aber dass das 2 Jahre dauert, um überhaupt erstmal das Verfahren starten zu können, das ist schon schwierig zu erklären.
Gut. Jetzt, aber bevor wir jetzt über alles reden, trotzdem noch mal so ein paar Kernpunkte. Also was haben Sie denn jetzt in der Diskussion da 2 Jahre lang gelernt? Was braucht die Stadt? Was will die Stadt? Was will der Bezirk? Was will der Senat? Und was wollen Sie?
Also wir haben, oder einer der Punkte, was vielleicht das alte Projekt gar nicht liefern konnte, war, es gibt inzwischen ein Hochhausleitbild des Landes Berlin. Also das Land Berlin hat sich, glaube ich, 2020 ein Hochhausleitbild gegeben und hat gesagt, was muss denn ein modernes Hochhaus heutzutage können und was muss es eben auch an Mehrwerten für die Nachbarschaft mitbringen, damit es eben der Entwicklung der Stadt und der Nachbarschaft auch was nützt. Und das ist eben entstanden zu einem Zeitpunkt oder nach dem alten Projekt. Ja, insofern, das alte Projekt ist einfach ein Hotelprojekt, das kann man jetzt da hinstellen. So, ist auch erstmal nichts verkehrt dran. Unser neues Hochhaus ist aber vielleicht eines der ersten, was wirklich dieses Hochhausleitbild versucht anzuwenden. Wir haben ungefähr 70% unserer Hauptnutzung. Das sind Büros, das sind moderne Arbeitsflächen, das, was wir kennen. Aber wir haben darüber hinaus einen Sockel dieses Gebäudes, 30% der Flächen. Der soll eben andere Nutzungen haben. Ja, es geht um Multifunktionalität. Es geht darum, dass diese Gebäude belebt sind, dass da mehr stattfindet, auch als jetzt nur eben Büro und vielleicht ist irgendwo die Lobby und die ist zu und kein Mensch kommt rein.
Und unten gibt es eine Kantine oder
genau,
einen Café oder
genau.
So.
Genau, also wir haben im Moment jetzt, wir haben dann auch die Nachbarschaft gefragt, was braucht ihr eigentlich? Was fehlt eigentlich? Und da kamen eben sehr viele Themen wie, sag mal, einfache Nahversorgung. Ja, also wirklich zu sagen, es gibt einen riesen Supermarkt im Alexa um die Ecke. Ja, aber da gehen eben die älteren Leute, die da vor allem in der Gegend wohnen, die gehen da nicht hin. Ja, die hätten gerne einen kleinen Supermarkt. Die hätten gerne Themen wie Friseur, Apotheke. Die hätten gerne, es geht ja darum, das Hochhausleitbild sagt zum Beispiel auch, es soll immer eine öffentliche Terrasse geben im Gebäude. Und wir haben relativ schnell auch gesagt, wo wäre sie denn richtig? Oben an der Spitze? und sehr exklusiv, sehr touristisch, und haben die Nachbarn sehr schnell gesagt, nee, wir wollen nicht noch ein touristisches Angebot. Hier gibt's ganz viel für Touristen. Wir wollen lieber eine wirklich und auch ohne Eintritt zugängliche öffentliche Terrasse auf dem Sockel haben, die für uns, für die Nachbarn ist. Ne, und das haben wir eben auch mit reingenommen. Medizinische Versorgung ist ein großes Defizit in dem Gebiet. Sodass unser Sockel jetzt eigentlich solche Lösungen anbieten soll. Ja, also wie gesagt, wir planen im Erdgeschoss, wie gesagt, so Nahversorgung, also so nachbarschaftsbezogene, vielleicht ein Späti, vielleicht einen kleinen, auch einen Kaffee und so weiter. Wir planen so medizinische Versorgung und auch ein paar soziale Dienstleistungen. Wir haben ein Thema temporäres Wohnen mit drin. Richtiges Wohnen ist auf dem Grundstück einfach nicht zulässig. Es ist fürchterlich laut. Ja, es ist diese Stadtbahn, die ist um die Ecke, und es sind wirklich also gesundheitsgefährdende Lärmwerte, die das ausschließen, auch nach Einschätzung der Stadt. Aber man kann temporäres Wohnen machen. Ne? Das ist dann eben Wohnen auf Zeit. Das wollen wir machen und dann eben die öffentliche Terrasse für die Nachbarschaften. Das sind ungefähr 30% der Nutzung, und damit sind wir, glaube ich, nach dem Hochhausleitbild eines der ersten Projekte, die das wirklich versuchen, auch so umzusetzen.
Okay. Das erscheint ja trotzdem, also ja, könnte, würde irgendwann mal. Also was glauben Sie, wann geht's denn los?
Ja, wir sind ungeduldig. Ja, wir sind natürlich in jeder Hinsicht auch, wir wollen jetzt in das vorhabenbezogene Bauungsplanverfahren starten. Ja, wir hoffen, dass wir noch in diesem Jahr den Aufstellungsbeschluss kriegen. Dann ist es ja so, dass das B-Plan-Verfahren in Berlin mitunter sehr lange dauern. Ich hab gerade noch mal gelesen, ja, es gibt eine Durchschnittsdauer, ist ermittelt worden, von 84 Monaten. Das sind Zeiten, das ist wirklich, das ist zu lang, das ist zu viel, das ist auch, glaube ich, das nützt auch der Sache nichts. Aber wir hoffen eigentlich, dass wir vielleicht in 1-2 Jahren, unser B-Plan ist auch nicht so komplex, es ist eben nur ein Grundstück, dass wir in 1-2 Jahren durch sind, dann machen wir die Genehmigung, kann, dann wollen wir anfangen zu bauen. Also 2031 ist unser Zieldatum im Moment.
Okay, also Ihre Ansage hat jetzt 30 Sekunden gedauert. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Trotzdem ist ja, also das Hochhausleitbild damals von Frau Lüscher ja initiiert, sorgte ja damals schon für enorm viele Diskussionen. Die einen fanden das gut, die anderen fanden das nicht gut. Ich würde mir gerne ein bisschen Zeit nehmen, um mit Ihnen allgemein über Hochhäuser in Deutschland mal zu sprechen. Ich habe auch vorher ein bisschen gelesen, da sagt zum Beispiel Norman Foster, der Architekt, Hochhäuser sind Ausdruck unserer Zeit, eine Ära der Urbanisierung und Effizienz. Dann ist Deutschland aus der Zeit raus, oder? Also Frankfurt ist in der Zeit drin, da gibt's ja ein paar, aber...
Ja. Ich sag mal so, ich finde das ganz schön, dass wir über das Thema Hochhaus heute so sprechen. Ich würde aber vielleicht mal so ein bisschen einsteigen. Ich glaube, Hochhaus an sich ist auch kein Selbstzweck. Ja, also ich glaube, dass es auch sinnvoll ist zu überlegen, wo macht das Sinn? Wo sind die Stellen, wo man wirklich ein Hochhaus haben möchte, weil es eben der Nutzung, weil es der Stadt, weil es vielleicht auch der Wichtigkeit des Ortes entspricht? Und dann kommt es natürlich auch drauf an, ob die Nutzung passt und so weiter. Also sind wir aus der Zeit gefallen? Ich glaube, wir haben Städte, die wachsen. Wir haben Orte, die wachsen. Berlin ist eine wachsende Stadt. Ja, wir sind, ich weiß nicht, ob, also als ich studiert habe, bin ich aufgewachsen mit der Idee von Shrinking Cities. Ja, es ging überall darum, wie bauen wir unsere Städte zurück, wie verringern wir uns. Und das hat sich zumindest für die Metropolen, stimmt das einfach nicht. Ja, wir müssen einfach akzeptieren, dass diese Stadt Berlin jedes Jahr um die Größe einer kleinen Stadt anwächst. Und wir müssen und wir sollten sehen, dass die Stadt mitwächst, dass wir wirklich unsere, und das geht bei öffentlichen Flächen los, das geht bei Verkehrsangeboten, das geht bei Infrastruktur los. Aber ich glaube auch, dass wir in einer positiven Art Lust haben sollten, diese Stadt auch wachsen zu sehen und auch in die Höhe wachsen zu sehen.
Okay, bevor wir zum europäischen Vergleich kommen, Haberi Jahves hat seinen Hauptsitz in Bratislava, richtig?
Ja.
Das Unternehmen gibt es seit 1993, und Sie haben vorhin schon in einem Nebensatz so gesagt, in London auch sehr aktiv. Mhm. Was müssen wir denn über das Unternehmen wissen? Jetzt mal so ganz kurz so.
Ja, also wir sind Haberi Jahves, wir sind ein Entwickler für moderne Büroprojekte. Das ist das, womit wir uns, glaube ich, ein bisschen auskennen. Wir sind einer der größten Entwickler die letzten Jahre gewesen, vor allem im mittel- und osteuropäischen Bereich, in London, sehr aktiv in der City und auch in Berlin. Wie gesagt, hier, wir sitzen gerade in unserem ersten Projekt, das wir auch gebaut haben. Wir bauen, wir entwickeln, wir betreiben Objekte. Wir haben aber auch in den letzten 2-3 Jahren natürlich uns der Entwicklung im Markt ganz stark angepasst. Ja, wir sind nicht mehr nur ein reiner Entwickler. Also wir haben in Spitzenzeiten 12-13 Projekte gleichzeitig in Europa gebaut. Ja, also wirklich, und das ist natürlich eine wahnsinniger Durchlauf. Und haben uns sehr darauf fokussiert. Wir haben unsere Projekte behalten selber. Wir haben die in einem eigenen REIT. Wir sind dadurch eigentlich auch Bestandshalter inzwischen in einem sehr großen Umfang. Ja, und es sind alle sehr moderne, gute Projekte, die wir selber entwickelt haben. Und wir entwickeln inzwischen sehr, sehr viel zielgerichteter und einige wenige Projekte, ausgewählte 1-2 Projekte gleichzeitig, und haben unseren Schwerpunkt jetzt, wo wir uns entwickeln möchten in den nächsten Jahren, sind eben Berlin und London. Das sind Orte, wo wir daran glauben, dass auch die Idee von Arbeitsplatz und die wir haben, auch in Zukunft sehr nachgefragt sein wird. Und in Berlin haben wir halt noch 2 Projekte vor uns, die wir jetzt sozusagen voranbringen möchten.
Also das ist das Hochhaus und?
Wir haben noch ein Projekt am Ostbahnhof, Plattform, wo wir im Moment gerade die Ausführungsplanung erstellen. Ne? Also sozusagen, es wird so eine Abfolge, dass wir das, und anschließend würden wir dann gerne das Hochhaus an der Janowitzbrücke wirklich auch bauen.
Okay, also zurück zum Hochhaus. London, Hochhaus. Mhm. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, in Deutschland haben Hochhäuser ein schlechtes Image? Die meisten Deutschen denken dann an so, ich nenne das jetzt mal bewusst so Ghetto-Siedlungen, wo man so 17 Geschosse hat, wo Menschen drin wohnen in 1,5, 2, 2,5 Zimmerwohnungen?
Vielleicht ja. Also ich glaube, es hängt natürlich auch immer davon ab, wen fragt man. Ja, wenn ich jetzt Architekten und Projektentwickler frage, dann sagen alle Hochhäuser, sagt toll. Ja, alle wollen welche bauen und so weiter. Ich glaube, dass man das Problem der monofunktionalen Hochhäuser, darüber reden wir eigentlich. Ja, wir reden ja über reine Wohnhochhäuser oder reine Bürohochhäuser, die eben zum Teil auch sehr alt sind und sehr sehr monofunktional sind. Dass es da sicher auch Probleme gibt. Trotzdem glaube ich, hatten Sie ja schon kurz angerissen, Frankfurt, ne? Leute fahren nach Frankfurt und Leute finden das schon irgendwie auch ganz spannend. Ja? Also irgendwo mal zu sehen, wie da eben entlang dieses kleinen grünen Parks und so weiter die Hochhäuser wachsen. Ob wir grundsätzlich eine schlechte Stimmung haben, ich weiß das nicht so ganz genau. Also auch als wir das Projekt hier in Berlin angefangen haben, haben uns viele gesagt, ach, das ist doch ganz schwierig, ihr wollt ein Hochhaus bauen, da werdet ihr doch ganz viel Widerstand stoßen. Das ist nicht so viel gewesen, wie man gedacht hätte. Also eigentlich haben wir doch relativ schnell sowohl beim Stadtbezirk als auch beim Land, als auch bei der Nachbarschaft. Wir haben durchaus überall relativ schnell auch Leute gefunden, die gesagt haben, ja, wir haben Lust, mit euch mal darüber nachzudenken, wie ein modernes, neues Hochhaus aussehen könnte, ne? Das an diesen Ort passt. Und insofern glaube ich, so generelle Kritik, das weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass wir manchmal in Deutschland einfach ein bisschen Angst vor Veränderungen haben. Dass wir einfach dieses so, lasst uns doch mal nach vorne gehen, lasst uns mal überlegen, wie soll die Zukunft eigentlich aussehen, und dass man auch Lust hat, die einfach zu gestalten und vielleicht auch mal einen Fehler zu machen, aber dass man einfach so ein bisschen diese Lust und auch eine gewisse Geschwindigkeit, vorwärts zu denken, da tun wir uns im Moment, glaube ich, sehr schwer mit.
Mhm. Ich komme jetzt wieder mit einem Zitat um die Ecke. Hochhäuser sind die Kathedralen unserer Zeit, stammt von Philip Johnson, amerikanischer Architekt und Pritzker-Preisträger, weil deshalb ausgesucht von mir, Hochhäuser, wenn wir jetzt gerade Frankfurt, ja, gibt es ja tatsächlich Touristen, die da hinfahren, um die Hochhäuser anzugucken, aber wir schauen mal nach New York, da sind immer alle beeindruckt, wenn man durch diese Schluchten geht. Wir schauen nach Dubai, Abu Dhabi, wo es ja auch wirklich sehr verrückte Entwürfe gibt, die aber da in echt stehen und jetzt nicht nur auf dem Reißbrett angemalt sind. Ihr Entwurf stammt von Dorte Mantrup.
Ja.
Falls die jemand nicht kennt, also vielleicht wollen Sie auch was dazu sagen. Das ist ja auch eine Architektin, die für sehr viel Aufsehen sorgt.
Ja, das ist eine Architektin aus Kopenhagen. Das Büro hat hier in Berlin mehrere andere Projekte auch in Vorbereitung. Im Moment gerade ein Vorhaben am Hauptbahnhof und auch das Museum, ich weiß nicht ganz genau, wie es heißt, für Vertreibung und so weiter am Anhalter Bahnhof. Ein spektakulärer Entwurf, finde ich. Und wir haben ja hier so ein Workshop-Verfahren mit 12 Büros gemacht, und das Büro Dorte Mandrup hat uns eine eine sehr überzeugende Arbeit, muss ich mal einfach sagen, geliefert. Und wir freuen uns da auf die künftige Zusammenarbeit.
Also ich kannte sie durch ihren Essay irgendwie. Ich bin keine Architektin, ich bin Architekt. Und dieser Museumsentwurf, ich glaube, in Norwegen, ich weiß aber glaube ich nicht, in welcher Stadt, dieses wahlförmige Konstrukt, spielen Architekten bei Hochhäusern eine andere Rolle als, ich sage jetzt mal, bei normalen Häusern, in Anführungsstrichen?
Naja. Nein, naja. Also ich glaube, Hochhäuser sind natürlich so, die werden mehr wahrgenommen. Ja, später in der Stadt und so weiter sind die sehr, sehr, sehr sichtbar. Ich würde das aber ansonsten eigentlich eher ein bisschen zurückweisen, glaube ich. Weil ich glaube, dass dass Hochhäuser sich auch ganz stark über ihre Funktion, über die Verbindung mit der Nachbarschaft und über wirklich das Nutzungskonzept definieren. Und wie bei jedem anderen guten Gebäude auch, ist es so, dass die Architektur hinterher Ideen macht, also Ideen bringt und die Sachen in Form gibt. Und diese Form ist manchmal auch dann sehr ikonisch und sehr sichtbar. Aber ob Dinge, ich glaube, wir die Kollegen mögen mir das verzeihen, wir überfordern und überschätzen unsere Architekten, wenn sie uns erklären, wie eben die Nutzung der Gebäude und wie eben die Funktion sein soll. Und ich glaube, insofern auch für Hochhäuser ist es so, die Architektur ist ein ganz wichtiger Beitrag von sehr, sehr vielen, die eben die Besonderheit und die Wichtigkeit so eines Gebäudes mitprägen. Heutzutage natürlich ganz klar Thema Nachhaltigkeit. Ja, wir brauchen ganz klar Konzepte, die eben, und das hat teilweise mit Architektur zu tun, hat aber natürlich ganz viel auch mit Tragwerk zu tun, ja, mit dem wirklichen CO2-Fußabdruck dieser Gebäude runterzubekommen. Und das wird auch eben genauso wichtig sein. Insofern, der Fokus rein auf die Gestaltung, glaube ich, greift zu kurz und würde vielleicht auch dem einen oder anderen Architekten hoffentlich auch ein bisschen zu kurz sein. Also insofern, ich versuche das so ein bisschen, ja, ich würde es ein bisschen einordnen. Ich glaube, diese Überhöhung der Rolle des Architekten, also kein Gebäude, kein Hochhaus, auch kein anderes, sollte jetzt ein Denkmal für die Gestaltungskraft des Architekten sein. Das wird nicht reichen. Das wird für ein gutes, funktionierendes Gebäude nicht reichen. Aber natürlich braucht es gute Architekten, gute Architektur, gute Gestaltung, damit die Dinge eben gut funktionieren.
Mhm. Zum Abschluss, wenn Sie jetzt die Wahl hätten, Ihr Projektentwickler hat es mal laut schlagen lassen, welches Hochhaus hätten Sie denn gern gebaut? Gibt es ein Hochhaus, wo Sie sagen, das ist mein Favorit, das gefällt mir super?
Ich würde mir unheimlich gerne eins angucken, von dem hat mir die Wiebke Aarhus neulich berichtet. Und zwar steht das in Sydney, ist von 3XN und es ist ein umgebautes Hochhaus der 60er Jahre. Es war also ein ganz klassisches Verwaltungsgebäude und so weiter. Und das ist umgebaut worden mit so drei weißen Kuben. Da ist es sieht unglaublich spannend aus. Es hat aber die alte Struktur wiederverwendet. Es gibt große zusammenhängende Räume in diesen Kuben jetzt über mehrere Ebenen. Und tatsächlich, das finde ich gerade richtig spannend. Das würde ich mir sehr gerne angucken. Vielleicht müssen wir mal eine Idee finden, wie wir da demnächst mal hinkommen. Ja, vielleicht ist es ja.
Machen wir einfach den nächsten Podcast in Sydney.
Ja, genau. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Aber an sich muss ich ehrlich sagen, und das ist vielleicht jetzt der langweiligste Punkt dieses Podcasts. Ich mag New York wirklich. Ich mag gerade die Vielfalt. Ich mag gerade diese ganz verschiedenen Lösungen. Und dass auch mal welche dabei sind, die gelingen und manche gelingen
die
nicht.
Die auch wirklich hässlich sind.
Ja, genau. Und das ist auch alles. Aber es ist eben nicht die totale Perfektion. Aber dafür hat es eine Dynamik und eine Lebendigkeit und auch und so. Und das mag ich wirklich gerne. Das beeindruckt mich, wenn ich da bin. Und ist jetzt nicht so spektakulär, was Besonderes vielleicht.
Na gut, aber alle können mal nach Sydney gucken. Das mit dem Podcast in Sydney wird wahrscheinlich nichts werden. Ich bin mir aber ganz sicher, dass wir noch einen zweiten Podcast machen werden. Nämlich dann, wenn es ein bisschen fortgeschritten ist, das Projekt an der Janowitzbrücke, damit wir dann mal schauen, wie es so geht, wie es vorwärts geht, ob dann trotzdem alle noch drumherum fröhlich sind und vor allen Dingen, ob Sie fröhlich sind.
Ja, wir sind erstmal an sich einigermaßen von innen her fröhlich, alle zusammen hier, die dieses Projekt vorantreiben. Ja, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.